Viele Christen sehnen sich nach einer erfahrbaren Nähe Gottes, erleben ihre Beziehung zu ihm aber oft abstrakt und entfernt. Die Psalmen, besonders im ersten Buch, zeichnen eine überraschend konkrete Spur. Der große, universale Gott gibt sich eine Adresse, ein Haus, in dem seine Gegenwart spürbar wird und wir ihn genießen dürfen. Vom Ruf »Küss den Sohn« über den vertrauten Hirten in Psalm 23 bis hin zur Freude im Haus des Herrn entfaltet sich eine Linie, in der Gottes Wohnstätte zum Ort seines und unseres Genusses wird. Vom Gesetz zum Genuss, Christus als Eingang in Gottes Haus. Am Anfang des Psalters steht ein Mensch, der ernsthaft nach Gott fragt und doch zunächst an der falschen Stelle sucht. Psalm 1 zeichnet das Bild eines Frommen, der über das Gesetz nachsinnt, sich von Gottlosen absondert und den Weg der Gerechtigkeit wählt. Das ist edel und richtig, und doch bleibt etwas Unausgesprochenes im Hintergrund. Wo ist in all dieser Gesetzestreue der persönliche Gott, der sich schenken, lieben und genießen lässt? Der Geist Gottes unterbricht diese Einbahnstraße der Gesetzesfrömmigkeit, indem Psalm 2 eine andere Mitte aufleuchten lässt, nicht ein Prinzip, sondern eine Person. Es heißt dort, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Der Kuss ist ein Bild der Nähe, der Zuneigung, des Genusses. Wer den Sohn küsst, steht nicht mehr auf Distanz vor einem Gesetz, sondern ist in Berührung mit einem lebendigen Christus. Als der Psalmist in Psalm 1 damit begann, das Gesetz zu betonen, war er auf dem falschen Weg. Im ersten Psalm fuhr der nach Gott suchende Psalmist sozusagen auf der falschen Autobahn, sodass der Geist eingriff, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. In Psalm 2 begann der Psalmist, Christus zu genießen, bei diesem Christus Zuflucht zu nehmen und diesen Christus zu küssen. Der höchste und beste Genuss im menschlichen Leben ist das Küssen. So beginnt eine innere Bewegung durch den Psalter hindurch, weg von der abstrakten Norm, hin zur konkreten Begegnung. In Psalm 8 staunt der Beter über die Würde des Menschensohnes und ahnt, dass Gottes Herrlichkeit nicht an uns vorbeigeht, sondern in einem Menschengestalt angenommen hat. Psalm 16 öffnet noch weiter das Herz, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da, hier gewinnt der Glaube Geschmack an der Gegenwart Gottes, nicht nur Respekt vor seinen Forderungen. Dann bricht in Psalm 22 das Geheimnis der Erlösung auf, der Leidende, Verlassene, dann erhörte und erhöhte Christus, der inmitten der Gemeinde Gottes Namen verkündigt und sich Brüder schafft. In dieser Linie steht das Wort des auferstandenen Herrn, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Der Sohn öffnet uns nicht nur einen Rechtsstatus, sondern die familiäre Nähe zum Vater, aus Gesetzesgehorsam wird kindlicher Zugang. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch Psalm 23 ein neues Gesicht. Der bekannte Hirtenpsalm ist kein idyllisches Andachtsbild, sondern die Beschreibung eines Weges der Leitung hinein in das Haus Gottes. Der Herr als Hirte führt aus Mangel und Bedrohung heraus in die Erfahrung eines gedeckten Tisches angesichts der Feinde, eines überfließenden Bechers, und er endet mit der zuversichtlichen Gewissheit, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Der Eingang in dieses Haus liegt nicht in unserer Fähigkeit, alle Weisungen tadellos zu erfüllen, sondern in der Person des Hirten, der uns zu sich zieht. Wer den Sohn küsst, wer sich bei ihm birgt, findet im gleichen Zug den Weg in das Haus Gottes. Psalm 24 krönt diesen Bogen, indem er den König der Herrlichkeit beschreibt, der einzieht, derselbe Christus, der uns im Tal begleitet, ist der Herr des Hauses, das wir betreten. So verdichtet sich eine leise, aber kraftvolle Einsicht, der Weg vom Gesetz zum Genuss ist kein Bruch mit Gottes Heiligkeit, sondern ihre Erfüllung in einer Person. Christus ist derjenige, in dem der Wille Gottes vollkommen gelebt und zugleich unendlich liebenswert geworden ist. In ihm begegnet uns Gott nicht zuerst als Forderung, sondern als geschenkte Nähe. Wer innerlich aufhört, seine Sicherheit aus der eigenen Gesetzestreue zu ziehen und sein Vertrauen stattdessen in den Sohn setzt, wird in eine neue Atmosphäre versetzt, an den Ort, wo Gott nicht nur angebetet, sondern geschmeckt wird. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Aus dem Abstand des Pflichtbewusstseins wird eine Beziehung der Freude, und diese Freude ist der eigentliche Eingang in das Haus Gottes, heute in unserem inneren Umgang mit Christus und einst in der vollen Gemeinschaft seiner Gegenwart. Küss den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wer versteht, dass Gottes Ziel nicht in bloßer Gesetzeserfüllung, sondern in der Freude an seinem Sohn liegt, kann aufatmen. Die Tür in das Haus Gottes steht nicht am Ende eines makellosen Lebenslaufes, sondern dort, wo ein Mensch innerlich den Sohn umfasst, sich bei ihm birgt und ihm Vertrauen schenkt. Im Kuss des Glaubens, in dieser stillen, hingebungsvollen Hinwendung zu Christus, beginnt der Genuss Gottes und mit ihm öffnet sich bereits jetzt der Raum seines Hauses über unserem Alltag. Der lokalisierte Gott, Christus, die Gemeinde und das Haus Gottes. Wenn die Psalmen nach den ersten Wegmarken auf Christus hin weitergehen, taucht eine überraschende Beobachtung auf: Der Gott, von dem es heißt, dass die Himmel der Himmel ihn nicht fassen können, bindet sich an eine konkrete Wohnstätte. Er bleibt der Hohe, der im Himmel thront, und doch knüpft er seine erfahrbare Nähe an einen Ort, an dem seine Herrlichkeit wohnt. So betet Salomo, und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu dieser Stätte hinrichten werden. Du selbst mögest es hören an der Stätte, wo du thronst, im Himmel, ja, höre und vergib. Der Himmel bleibt Gottes Thron, aber das irdische Haus des Herrn auf Zion wird zur sichtbaren Adresse seiner Gegenwart. Entsprechend singt der Psalmist: Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus, ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin, in der Furcht vor dir. Der universale Gott macht sich auffindbar. Wir müssen erkennen, dass Gott einen bestimmten Ort hat. Außerhalb von Christus können wir Gott nicht finden. Christus ist der Ort Gottes, und die Adresse Gottes besteht aus nur einem Wort: Christus. Christus ist gleichsam die Straßenadresse und die Stadt Gottes. Wenn wir sagen: O Gott, wo bist du? Wird er antworten: Ich bin in Christus. Wenn wir zu Christus kommen, begegnen wir Gott. Diese Spannung durchzieht die Psalmen: Der Herr ist zugleich der im Himmel Thronende und der im Tempel Gegenwärtige. Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr, im Himmel ist sein Thron, und doch erlebt der Beter seine Hilfe aus seinem Tempel. Das bedeutet nicht, dass Gott auf einen Raum begrenzt wäre, sondern dass er sich freiwillig an eine Wohnstätte bindet, damit suchende Menschen einen konkreten Bezugspunkt haben. Wer nach Zion hinbetet, wendet sich nicht einem magischen Ort zu, sondern dem Gott, der zugesagt hat, dort zu wohnen. Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. In dieser Liebe zum Haus Gottes spiegelt sich das Verlangen nach dem Gott, der sich dort finden lässt. Im neuen Bund wird diese örtliche Bindung nicht aufgehoben, sondern tiefgreifend verwandelt. Der ewige Sohn wird Mensch, und auf einmal ist es nicht mehr ein Gebäude, sondern eine Person, in der Gott wohnt. Und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Später deutet der Herr den Tempel auf sich selbst, er aber sprach über den Tempel seines Leibes. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Gott, der im alten Bund im Tempel lokalisiert war, hat nun seine Adresse in Christus gefunden. Wer nach Gott fragt, findet die Antwort nicht zuerst in heiligen Räumen, sondern im Angesicht des Sohnes. Doch Gott bleibt nicht bei dieser einen Mensch gewordenen Wohnstätte stehen. Durch Tod und Auferstehung wird Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der Geist des auferstandenen Herrn kommt in die Glaubenden, und so entsteht eine neue, erweiterte Wohnstätte Gottes. Das Neue Testament beschreibt die Gemeinde als Tempel Gottes, als Wohnstätte Gottes im Geist. Wenn Gläubige sich im Namen Jesu sammeln, geschieht mehr, als dass Menschen in einem religiösen Saal zusammenkommen. Der gleiche Gott, der im Tempel auf Zion wohnte und der in Christus leibhaftig unter den Menschen wandelte, macht die Versammlung der Erlösten zu seinem Haus. Wer dann hineingeht, betritt äußerlich ein Gebäude, innerlich aber den Raum, in dem Gott sich lokalisiert, um zu reden, zu trösten, zu überführen und zu erleuchten. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus, ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin, in der Furcht vor dir. Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr, im Himmel ist sein Thron, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Wer begriffen hat, dass Gott sich in Christus und in seinem Haus lokalisiert, geht anders zur Gemeinde und geht anders durch den Tag. Die Frage: Wo bist du, Gott, verliert ihre Schwere, weil sie eine klare Antwort hat: Im Sohn, der mir in seinem Wort und im Miteinander der Glaubenden begegnet. In dieser Gewissheit wächst ein stilles Vertrauen, dass die Zeiten, in denen sein Name gemeinsam angerufen wird, nicht leere Rituale sind, sondern Besuche in seinem Haus, Momente, in denen der unsichtbare Gott sich greifbar nahe macht. Die Freude im Haus Gottes, unter seinem Schutz, aus seiner Fülle, in seinem Licht. Je weiter der Psalter voranschreitet, desto dichter werden die Beschreibungen des Genusses Gottes im Rahmen seines Hauses. Am Anfang steht oft die Erfahrung eines Hilfesuchenden, der aus der Distanz in Richtung Heiligtum ruft und erhört wird. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum, und von Zion aus unterstütze er dich, so segnet der Psalmist den König, der in Not ist. Auch David selbst erfährt diese Hilfe, sein Ruf wird gehört aus seinem Tempel, sein Schrei dringt bis an Gottes Ohren. Das Haus Gottes erscheint zunächst als Ort der Rettung und des Eingreifens, wer es im Glauben in den Blick nimmt, steht nicht mehr allein in seiner Bedrängnis. Gott selbst ist genießbar, und auch seine Wohnstätte ist genießbar. In Psalm 27, 4 heißt es, eines habe ich von Jehova erbeten, danach will ich trachten zu wohnen im Haus Jehovas alle Tage meines Lebens, die Lieblichkeit Jehovas zu schauen und nachzuforschen in seinem Tempel. Doch der Psalter bleibt nicht bei der punktuellen Hilfe stehen, sondern öffnet eine Perspektive dauerhafter Gemeinschaft. In Psalm 23 wird das Haus des Herrn zum Ziel eines ganzen Lebensweges, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Psalm 26 vertieft diese Sehnsucht, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Der Beter will nicht mehr nur Hilfe aus der Ferne, sondern Nähe, nicht nur gelegentliche Besuche, sondern Wohnrecht im Haus Gottes. In Psalm 27 verdichtet sich dieses Verlangen zu einem einzigen Lebenswunsch, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das Haus Gottes ist hier Schutzraum, Schule und Heiligtum zugleich. In den folgenden Versen desselben Psalms bekommt dieser Ort konturierte Gestalt. Er ist Hütte am Tag des Unheils, verstecktes Zelt des Gottes, erhöhter Felsen inmitten feindlicher Umgebung. Hier wird der Suchende geborgen, verborgen und erhoben, sein Haupt richtet sich auf und aus seiner Erfahrung wächst Anbetung, Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt, ich will singen und spielen dem Herrn. Das Haus Gottes ist nicht nur Raum der Sicherheit, sondern auch Quelle der Freude. Wer im Schutz Gottes steht, findet Stimme und Lied, seine Angst wird nicht einfach ausgeblendet, sondern in Lob vor dem Angesicht dessen verwandelt, der ihn trägt. Ein besonders tiefer Blick in das Innere dieses Hauses öffnet sich in Psalm 36. Dort heißt es, wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel, sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Drei Linien treten zusammen, Schutz unter Gottes Flügeln, Sättigung durch die Fülle seines Hauses und Erhellung durch sein Licht. Aus dem Haus wird ein Ort der Speise, Fett steht für Überfluss, ein Ort des Trinkens, ein Strom göttlicher Wonne und ein Ort des Sehens, Licht, in dem wir das Wirkliche erkennen. Der Genuss Gottes ist hier nicht auf einen Aspekt reduziert, er umfasst Bewahrung, Versorgung und Orientierung. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum, und von Zion aus unterstütze er dich. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wer sich von der Linie des Psalters und der Offenbarung prägen lässt, beginnt den Alltag nicht mehr nur als Abfolge von Aufgaben zu sehen, sondern als Weg, der von einem Haus her und auf ein Haus hin verläuft. Über den eigenen Schwächen, Unklarheiten und Bedrängnissen steht die Zusage eines Ortes, an dem Schutz, Fülle und Licht längst bereitstehen. Die Bewusstheit, heute schon als Gast im Haus Gottes leben zu dürfen und zugleich unterwegs zu seiner vollkommenen Wohnstätte zu sein, gibt dem Herzen eine leise, tragende Freude, wir sind nicht heimatlos, sondern auf dem Weg in den bleibenden Genuss Gottes im Haus Gottes. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir danken dir, dass du der Weg in das Haus des Vaters bist und dass wir in dir den lebendigen Gott finden dürfen. Du bist der gute Hirte, der uns durch dunkle Täler bis hinein in die Güte und Freundlichkeit des Hauses Gottes führt. Vater, wir staunen darüber, dass du dich nicht fernhältst, sondern dass du mitten unter deinem Volk wohnen willst und uns einlädst, deine Schönheit zu betrachten und aus der Fülle deines Hauses zu leben. Lass uns mehr von diesem verborgenen Reichtum erkennen, deine schützenden Flügel, den Strom deiner Wonne, die Quelle des Lebens und dein Licht, in dem wir alles anders sehen. Stärke in uns die Liebe zu deiner Gemeinde als deiner Wohnstätte und richte unsere Hoffnung auf die Vollendung im neuen Jerusalem, wo du für immer alles in allen sein wirst. Bewahre unsere Herzen in der Freude deiner Gegenwart und erfülle uns mit Lobpreis über deine Nähe. Amen.